HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Für ihre Studenten ist sie Frau Professor. Auf der Bühne ist sie Kabarettistin. Im schwarzen Outfit und roten Pumps. Elisabeth Heinemann, Informatikprofessorin an der Hochschule in Worms. Dort leitet sie den Studiengang Mobile Computing, wo sie sich wissenschaftlich beschäftigt mit mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablet und Co. und der wunderbaren Welt der Apps. Dass man sich darüber auch wunderbar lustig machen kann, zeigt die Wirtschaftsinformatikerin in ihrem aktuellen Bühnenprogramm Die digitale Leichtigkeit des Seins. Die Professorin und Kabarettistin Elisabeth Heinemann jetzt in HR Info das Interview. Elisabeth Heinemann, normalerweise bitte ich ja meine Gäste, ihr Handy auszuschalten oder stumm zu schalten. Ich habe mir gedacht, bei Ihnen machen wir mal eine kleine Ausnahme, so ein kleines Experiment. Ich will einfach mal wissen, wie oft brummt es, klingelt es vielleicht bei Ihnen auf dem Handy? Was schätzen Sie?
Ich glaube, das wird gar nicht so viel sein, weil tief in meinem Herzen bin ich eine total digital scheue Frau.
Ach was?
Und ja, und
ich dachte, Sie wären immer online.
Nein, das ist eine Täuschung. Ich täusche das nur an und in der Tat bin ich eigentlich total schüchtern und scheu. Ich fürchte, da wird gar nicht viel passieren. Das wird eine Enttäuschung für Sie werden.
Ich glaube Ihnen das nicht so ganz. Wie viel Zeit verbringen Sie denn täglich online? Also zum Beispiel in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, wo haben Sie Accounts?
Ja, doch, den einen oder anderen. Also meine Hauptaccounts, wo ich am häufigsten bin und die meiste Zeit tatsächlich verbringe, sind Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Also die vier. Ich habe noch andere Accounts, aber das sind
schon,
so die vier.
Das ist schon nicht wenig.
Es ist schon ganz ordentlich und seitdem meine Studis rausbekommen haben, dass sie mich über die sozialen Kanäle doch schneller kriegen, weil ich da eine Antwortzeit habe, die im Millisekundenbereich liegt, als über E-Mail, nutzen die das auch fleißig. Nein, das ist also schon ab und zu ein bisschen viel. Deswegen mache ich auch ab und zu ein Fasten. Also gerade jetzt augenblicklich, ja, habe ich meine Fastenwoche auf Facebook. Also eine Woche kein Facebook, habe ich bis jetzt auch tapfer durchgehalten.
Und deswegen waren keine neuen Sachen drauf.
Ich habe
gestern mal nachgeguckt.
Sie haben geguckt, haben sich verirrt.
Aber Sie haben ja eine schöne Entschuldigung für all das Ganze, denn Sie sind Informatikprofessorin an der Hochschule in Worms und leiten dort den Studiengang Mobile Computing. Das heißt, Sie beschäftigen sich mit Endgeräten, mobilen Endgeräten, Smartphone, Tablet, was gibt's noch?
Ja, der Laptop gehört dazu,
Laptop.
Alle Wearables,
genau.
Also alle kleinen Computer, Mikrocomputer, die wir auch am Körper tragen können.
Also Sie haben auf jeden Fall diese wunderschöne Ausrede dafür, dass Sie sich natürlich umtun müssen, auf dem Laufenden sein müssen, um sozusagen Ihren Studenten auch was vorweg zu haben. Da müssen Sie natürlich auch vieles, was neu auf dem Markt ist, testen, also neueste Gadgets, technische Spielereien. Was würden Sie denn sagen, was war das Letzte, was Sie so für sich entdeckt haben?
Das letzte Spielzeug, übrigens herzlichen Dank, liebe Frau Milkova, dass Sie mich so tief in meinem Seelenleben verstehen, dass es endlich mal jemand, der einsieht, dass ich das alles spielerisch ertesten muss. Das letzte, was ich jetzt gerade spielerisch für mich entdeckt habe, ist Alexa.
Die virtuelle Assistentin.
Richtig, das sprechende, ja, was hätte ich gesagt, das schwarze Sprachrohr dieses großen Online-Händlers. Mhm. Wobei Alexa und ich, wir sind jetzt noch nicht so auf einem sprachlichen Level angelangt. Ich habe ihr also letztens ihr gegenüber den Wunsch geäußert, dass ich gerne ein Taxi bestellt bekommen würde, woraufhin sie mir die DVD des gleichnamigen Films mit Robert De Niro bestellen wollte. Also wir haben da noch so ein bisschen ein Verständnisproblem, aber ich bin sicher, wir kriegen das noch hin. Und ich habe im Augenblick eine Wasser-App, die mich sehr begeistert. Also ich bin typisch Frau, ich trinke zu wenig. Und da habe ich mir eine App runtergeladen, respektive gleich mehrere zum Testen, die mich daran erinnert, dass ich was trinken soll. Und das hilft mir wirklich ungemein, weil ich so im Tagesgeschehen schlicht und ergreifend vergesse und das auch nichts nutzt, wenn ich mir die Flasche Wasser davor stelle.
Flasche hinstellen.
Ja, nur wenn Sie so jemand Agiles sind, der mal da rumhüpft und mal da rumhüpft, ich nehme die Flasche nicht mit. Also bei aller Liebe nicht. Und das ist eine App, die mir gerade sehr, sehr hilft, tatsächlich mich dran zu erinnern. Hintergrund, ich verstehe Apps auf mobilen Endgeräten, gerade Smartphone, immer als einen Intelligenzverstärker. Das heißt, es soll mir nicht mein Denken abnehmen, sondern es soll mich in meinem täglichen Arbeitsumfeld bestmöglich unterstützen. Oder auch im Privaten bestmöglich unterstützen.
Und was würden Sie sagen, so das Überflüssigste, was Sie in der letzten Zeit gesehen haben?
Ich bin ganz ehrlich, kann ich Ihnen gar nicht so beantworten, weil das lade ich mir erst gar nicht runter. Also ich bin da sehr präventiv und gucke wirklich, was lade ich mir runter und
naja,
was brauche ich.
Wir haben, glaube ich, neulich auf Facebook habe ich gesehen, die Erfindung eines Londoner Computerfreaks geliked, der Donald Trump-Bilder ersetzt durch süße Katzenfotos.
Ja, aber Entschuldigung, das würde ich doch niemals unter überflüssige App. Also ich bitte Sie, das ist also eine der sinnvollsten Apps, die ich jemals erlebt habe. Unter Marketing-Gesichtspunkten, liebe Frau Milkova, sind Katzenvideos auf Facebook immer noch nach wie vor der Renner und elementar. Das heißt, wenn Sie die ganzen News, Fake News und das sonstige Gedöns, was über den Herrn mit der superschicken blonden Frisur hochpoppt, durch Katzenvideos und Katzenbilder ersetzen, ich bitte Sie, sinnvoller geht es kaum.
Okay, ich wundere mich, dass Ihr Handy jetzt wirklich total still ist.
Habe ich Ihnen gesagt?
Ja,
ich bin eine schüchterne, scheue Frau.
Das ist unglaublich. Was können denn die Studenten, nachdem sie bei Ihnen durch den Studiengang durchgelaufen sind, also was können sie am Ende und wo gehen sie hin mit diesem Wissen?
Ja, die können zum einen die mobilen Endgeräte, also von Smartphones, Tablets bis hin zu diesen Wearables. Sehen Sie, extra für Sie kam da was. Ich sag mal gerade, was da gerade getrommelt hat und noch mehr getrommelt
jetzt
hat.
Jetzt also, los,
jetzt
so langsam.
Sehen Sie. Mhm. Also das erste Trommeln war Denk ans Trinken, eine meiner Wasser-Apps. Und schon habe ich getrunken. Und das andere ist eine private Nachricht meines Mannes, dass er mit seinem Raspberry Pi, er ist nämlich auch ein Tüftler in Sachen Elektronik, gerade tatsächlich die ersten Fotos erfolgreich aufgenommen hat. Sehen Sie mal, das sind die Erfolgserlebnisse. Raspberry Pi, das ist im Grunde so ein Kleinstcomputer, den Sie selber zusammenbauen, programmieren. Ja, das war
Sie
die zweite App. Ich muss noch mal trinken. Jetzt sind wir aber tatsächlich unterbrochen worden durch das Gebinge.
Genau, Sie wollten mir eigentlich erzählen, was Ihre Studenten können, wenn sie fertig sind.
Richtig. Also die können zum einen die Hardware, sprich die beherrschen die Hardware, im Sinne von Vernetzen von Geräten, von Einsetzen von Geräten in vorhandene Infrastrukturen, also in Firmen, wo schon eine gute IT-Landschaft existiert, wie man dann Smartphone und Co. dort gut integriert, damit die Geschäftsprozesse noch besser laufen. Aber sie beherrschen vor allen Dingen auch die Softwareseite. Sprich, sie können Anwendungen erstellen, sie können die Geschäftsprozesse eines Unternehmens durch Anwendungen unterstützen. Oder auch, was eine sehr schöne Geschichte ist, wo wir auch gerne mit einem anderen Fachbereich, wie zum Beispiel Touristik, zusammenarbeiten, sind Sachen aus dem Touristikbereich. Wie jetzt zum Beispiel eine App, die bei uns mitentwickelt wurde für einen Friedhof. Wir haben in Worms einen sehr, sehr tollen alten jüdischen Friedhof, der natürlich voller Geschichte ist. Und dann haben wir eine App entwickelt, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen und den Studierenden vor allen Dingen, die dort zu den Grabsteinen Geschichten erzählt. Also sie stehen vor einem Grabstein, können einlesen, welcher Grabstein das ist und kriegen dann die Geschichte desjenigen erzählt auf dem Smartphone, der dort begraben liegt.
Möglichst noch mit Bild.
Sofern altes Bildmaterial vorhanden ist, tatsächlich. Also das wurde dort in schöner, enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen gemacht und auch von Jugendlichen eingesprochen, weil die Adressaten sind vor allen Dingen Jugendliche, die diesen Teil der Geschichte nicht vergessen sollen und auch wieder weitertragen sollen. Also ganz wunderschöne Projekte.
Das heißt, Sie würden Ihre Studenten und vielleicht auch sich selber zu dieser Gruppe der digitalen Vorreiter zählen?
Ja.
Es gibt nämlich eine ganz interessante Studie, auf die Sie mich aufmerksam gemacht haben. Und zwar zur Lage der digitalen Gesellschaft in Deutschland. Da sind Daten erhoben worden, die beziehen sich auf das Jahr 2016. Und diese Studie hat ergeben, dass knapp ein Drittel der Deutschen zu diesen digital Vorreitenden gehören. Aber fast genauso viele, nämlich 26% der Deutschen, gehören zu den digital Abgehängten. Da habe ich jetzt erstmal, also meine erste Reaktion war, wie bitte? Ich sehe um mich herum alles nur Leute, die digital sowas von online sind, dass ich das gar nicht glauben konnte. Wer sind denn die digitalen Abgehängten?
Ja, das sind diejenigen, die mit den Dingen, die Ihnen und mir völlig trivial erscheinen, nämlich mit einem Smartphone umzugehen, E-Mails abzurufen, online irgendwo einzuchecken oder was auch immer, nicht so souverän wie wir umgehen können oder überhaupt nicht damit umgehen können. Mir war die Zahl auch, ich möchte nicht sagen befremdlich, aber mich hat sie in der Tat auch erstmal eine Runde verwundert.
Das ist eine seriöse Studie. Ja,
das ist eine ganz seriöse Studie, die von D21, einer sehr seriösen Organisation, in Verbindung mit dem Bund erstellt wurde. Also absolut vertrauensvoll und sehr seriös. Und aber es macht tatsächlich Sinn, weil wir haben natürlich eine demografische Entwicklung. Wir werden in der Gesellschaft auch immer älter und es gibt natürlich ältere Menschen, die sich dem Ganzen jetzt nicht mehr so annähern wollen. Wobei es auch ganz, ganz fitte ältere digitale Silver Surfer gibt.
Und die, in der Studie kommt ja, ja auch raus, dass gerade so die Älteren, also 60 plus, stark aufgeholt haben.
Ja, die haben stark aufgeholt, klar, aber die waren ja auch natürlich auf einem nicht so hohen Level. Bei den 15-, 16-Jährigen kann keiner mehr so groß aufholen, weil die ja flächendeckend ausgestattet sind.
Stimmt.
Also wenn die Basis nicht so hoch ist, dann ist natürlich das Wachstum immer, hat mehr Luft nach oben. Nichtsdestotrotz gibt es auch Menschen, die ich jetzt nicht unter älter kategorisieren würde. Ich sollte mal wieder
die
trinken.
Die Wasser-App, ja.
Gut, aber okay. Dann trinke ich jetzt auch.
Ja,
gell? Also ich bin ja artig. Ja, ich habe gerade ein Projekt am Laufen, wo ich mich diesen 26% widmen möchte in Form von einem YouTube-Kanal, in dem ich digitale Themen auf eine ganz einfach verständliche Sprache näher bringen möchte. Wirklich ohne diese ganzen Buzzwords und Begrifflichkeiten, die kein Mensch versteht. Kleines Beispiel, es gab in letzter Zeit bestimmt 2 oder 3 Tatorte, die man, glaube ich, nicht verstehen konnte, wenn man zu den digital Abgehängten gehört. Da sind Worte wie Augmented Reality und wir machen jetzt mal einen Livestream und wir orten den potenziellen Mörder mit dem Handy und sonst was. Also ich glaube, so ein digital abgehängter Mensch konnte dem nicht folgen.
Und da muss man was machen.
Ja, da möchte ich zumindest denen, die daran was ändern wollen, ungeachtet des Alters, ungeachtet der Herkunft, zumindest mal eine Möglichkeit bieten, sich das mal anzuhören, Begriffe zu verstehen etc. pp.
Elisabeth Heinemann, man merkt schon, Sie sind jemand, der absolut überzeugt ist von den digitalen Möglichkeiten, die sich uns heute bieten. Sie bezeichnet sich ja auch selber als Digitaloptimistin. Das heißt also, alles, was wir digital heute zur Verfügung haben, ist nur toll?
Nein, um Gottes Willen. Nein. Optimismus, zumindest in meiner Definition, heißt ja nicht blind gegenüber dem, was vielleicht eine Gefahr darstellt zu sein. Also ich gehöre sicherlich nicht, und da möchte ich auch wirklich einen Kontrapunkt darstellen, zu den Kulturpessimisten, die das alles erstmal verdammen, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber hat was mit Demenz und digital zu tun. Aber
digitaler Burnout, hört man auch mal wieder.
Ja, das gibt es alles. Ja, natürlich gibt es das alles. Wir haben ein Suchtproblem, was die Internetspiele und diese Geschichten angeht.
Das ist auch nicht witzig, ne?
Das ist überhaupt nicht witzig. Aber wir haben auch schon immer Suchtprobleme, was Alkohol angeht. Und wir haben schon immer Suchtprobleme, was andere Dinge angeht. Also Suchtprobleme hatten wir schon immer. Und jetzt haben wir halt in diesem Online-Bereich tatsächlich auch Suchtprobleme. Gar keine Frage. Also ich verneine das nicht. Ich sage auch in meinen Vorträgen und auch natürlich in meinen Vorlesungen und auch in meinem Kabarett, dass es diese Dinge gibt, auf die wir achtsam oder auf die wir ein Augenmerk haben müssen, wo wir achtsam sein müssen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber es nicht erst zu verdammen und dann zu gucken, was geht, sondern erst mal gucken, was geht, was davon brauche ich, was davon ist sinnvoll und wo muss ich aufpassen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ich auf mein Smartphone ein Spiel installiere. Und das ist eigentlich wirklich nur so ein blödes Daddelspiel, wo ich irgendwelche Punkte verbinde oder sonst was. Und das Spiel fragt mich, darf ich deinen gegenwärtigen Standort orten? Und ich drücke, ja, mach mal. Darf ich ihn auch orten, wenn du mich gar nicht spielst? Ja, mach mal. Das ist doch Quatsch. Also für was braucht so ein Spiel meinen Standort, wenn das nicht Teil des Spieles ist? Und warum drücke ich dann ja? Also das hat auch sehr viel mit Medienkompetenz zu tun, mit Achtsamkeit, mit Aufpassen. Wo klicke ich da jetzt was? Wo gebe ich welche Informationen ein? Das ist ein Teil von Medienkompetenz.
Ja, und das liegt Ihnen, glaube ich, auch ziemlich am Herzen, auch wenn Sie auf der Bühne stehen, Elisabeth Heinemann in HR Info, das Interview. Denn Sie sind nicht nur Informatikprofessorin an der Hochschule in Worms und leiten dort den Studiengang Mobile Computing. Sie sind auch Deutschland, soweit ich weiß, einzige Informatikprofessorin, die Kabarett macht. Und zwar mit den Themen, die Sie sich aus dem Hörsaal sozusagen mitnehmen, auf die Bühne. Wie ist das passiert, dass Sie aus der trockenen Wirtschaftsinformatik auf die Bühne gehüpft sind mit diesem Wissen, das Sie haben?
Ja, ach, wissen Sie, ich war schon immer tief in meinem Herzen ein sehr scheuer, wir sprachen davon, scheuer, schüchterner, zurückhaltender,
man merkt, ja.
Ja, ernster Mensch und Das hat mich auch schon.
Meldet sich auch keiner bei
Ihnen. Sehen Sie.
Das Handy ist total still.
Ruhig, oder? Noch nicht mal die Wasser-App macht irgendwas.
Ich bin echt entsetzt.
Es ist ein Trauerspiel. Also witzig und auf der Bühne und so war ich schon als Kind. Ich habe sehr früh schon auf der Bühne mein Heil gesucht und auch gefunden und lieb das sehr, auf der Bühne zu sein, mit Tanz, mit Gesang etc. Und habe seit vielen Jahren ja auch eine Berufung der Gestalt, dass ich Vorträge halte. Und dann war ich in Köln bei einem Großkunden und habe einen Vortrag gehalten und war alles sehr schön, ging von der Bühne und dann kam der Auftraggeber auf mich zu und sagt, Frau Heinemann, das war ja wirklich sehr schön. Aber das ist Ihnen schon aufgefallen, das war ja schon fast Kabarett, ne? Und da habe ich ihn so angeguckt und habe gedacht, huch, jetzt wo er es so sagt, naja, eigentlich könnte ich doch dann auch wirklich Kabarett machen. Und so entstand
das tatsächlich.
Ja, das war so die Initialzündung. Und dann habe ich an einem Kabarettprogramm gearbeitet, was wirklich von Anfang an als Wissenskabarett für mich klar konzeptioniert war, weil ich wollte, dass die Menschen über Humor lernen, was es gibt, was man machen kann, was man vielleicht besser nicht machen sollte. Humor ist ein wundervoller Träger von Bildung, von Wissen und Humor schafft immer eine Brücke zu den Menschen.
Aber auch wenn Sie auf der einen Seite eine seriöse Wissenschaftlerin sind, beschäftigen Sie sich auf der Bühne durchaus auch mit etwas leichteren, schlüpfrigeren Themen, wie zum Beispiel einer Pärchen-App namens iSchatz. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt rausgesucht.
Jetzt kennen Sie das vielleicht so, solche Apps kriegen ja Rezensionen, das heißt Bewertungen. Bei der hier zum Beispiel wäre super, wenn man auch das Beziehungsende eingeben könnte. Was für einen Sinn macht bitte die Funktion Pausen? Das muss noch eine sehr junge Frau sein, ich hätte ihr das erklären können. Ganz entscheidende Rezension, die für mich auch sehr, sagen wir mal, bewegend war, war die hier. Praktische Frage, kann man da auch mehrere Frauen verwalten?
Ein kleiner Ausschnitt aus Elisabeth Heinemanns Kabarettprogramm. Und mit diesem Programm treten Sie übrigens auf am 23. Februar in der CAS in Frankfurt. Da geht es generell um die digitale Leichtigkeit des Seins. Ihren Mann haben Sie ja auch digital kennengelernt, aber nicht so.
Nein, er hat mich auf Facebook gestalkt. Ich muss es einfach so sagen. Er hat mich auf Facebook gestalkt. In unserer Facebook-Gruppe Darmstadt haben wir uns kennengelernt. Und dann bin ich ihn über Wochen nicht losgeworden. Und irgendwann habe ich dann seinem Werben mal stattgegeben, habe ihn getroffen. Und das war ein Riesenfehler, bin ihn nicht mehr losgeworden.
Man darf sich ja auch nicht täuschen lassen. Das, was Sie auf der Bühne machen, das klingt lustig, ist natürlich Comedy. Aber da stecken ganz knallharte Zahlen, Daten, Fakten dahinter.
Ja, also es ist nahezu alles, was ich auf der Bühne bringe, ist tatsächlich real und nachprüfbar und ergoogelbar oder in irgendwelchen App-Stores nachschaubar. Es sind nur minimale Geschichten, die ich zum Wohle des kabarettistischen Humors hinzu- oder abgezogen habe.
Sie haben ja auch ein kleines Büchlein dazu rausgebracht, das heißt auch die digitale Leichtigkeit des Seins. Da erzählen Sie ja auch Geschichten aus dem praktischen Leben. Und was mir da untergekommen ist, zum Beispiel die Sache mit dem Cloud-Score. Da hatte ich vorher noch nie was drüber gehört.
Ja, das ist eine ganz coole Sache. Da wussten Sie nichts von.
Nee.
Man hätte mich schon vorwarnen müssen, mit welchem Niveau ich hier arbeiten muss, liebe Frau Milkova. Aber nein.
1-0 für Sie.
Spaß beiseite. Der Cloud-Score ist tatsächlich etwas, was vor allen Dingen in den USA ziemlich, ja, Mehrwert bringt für Firmen, für Bewerber etc. Der Cloud-Score ist kurz gefasst eine Social Awareness Plattform, also eine Plattform, die im Hintergrund in Punkte umwandelt, was Sie so in den sozialen Netzwerken treiben. Wie oft Sie sharen, liken, posten, tweeten und so weiter und so fort. Das wird dann in Punkte umgesetzt. Das ist ähnlich transparent wie die Punktevergabe beim Eiskunstlauf, aber tatsächlich etwas, was sehr spannende Auswirkungen haben kann. Weil je mehr Punkte Sie haben und man sagt so ab 60 ist man da gut dabei, da gehört man so zum Digital Establishment, drunter können Sie es haken. Also in Amerika ist es tatsächlich so, dass in manchen Branchen nach dem Cloud Score gefragt wird, weil man davon ausgeht, ja, dann sind Sie omnipräsent im Netz. Das wird auch in anderen Branchen angewendet, das Waldorf Astoria in New York zum Beispiel, bucht Sie automatisch in die nächsthöhere Zimmerkategorie für Umme, wenn Sie vorweisen können, Sie haben 60 oder mehr. Ist ja klar, weil das Waldorf sagt sich, hey, wenn die so omnipräsent im Internet ist, dann postet, twittert oder was auch immer sie jetzt gleich. Tolles Zimmer, haben mich hochgebucht, alles super, wow. Und das ist natürlich ein Mehrwert für dieses Hotel. In Deutschland gibt es auch Hotels, die das machen. Sagen wir mal so, wo gesagt wird, dass sie es machen. Also ich war vor einiger Zeit in einem solchen, habe dann an der Rezeption gestanden und gesagt, schönen guten Tag, Heinemann, ich hatte vorbestellt und übrigens 60. Und dann hat mich die junge Dame so einmal groß angeguckt, so von oben nach unten, von unten nach oben. Hat gesagt, liebe Frau Professor Heinemann, herzlich willkommen in unserem Hause und schön, dass Sie da sind. Und wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, Sie haben sich wirklich sehr gut gehalten. Ja, sagen wir es mal so, auch eine halbe Stunde Nachhilfeunterricht hat nicht wesentlich mehr Licht in die Sache mit dem Cloud-Score gebracht. Ich habe es dann aufgegeben, war froh, dass ich überhaupt ein Bett hatte.
Ein für das Interview mit Elisabeth Heinemann, Informatikprofessorin und Kabarettistin. Und jetzt kommt unsere Interviewbox ins Spiel. Die habe ich hier, weil ihr Handy sagt ja sowieso nichts mehr.
Ja,
ich würde jetzt mal sagen, das sperren wir jetzt mal weg. Das hat ja eh keinen Sinn. Und wir tauschen es mal um vielleicht mit dem, was da drin ist. Mal gucken, wie sie reagieren. Schauen
okay.
Sie mal.
Ach, wie zauberhaft.
Das ist das erste, ja. Allererste Handy meiner Tochter. Ein süßes kleines Klapp-Handy mit Tasten, kein Touchscreen oder so. Ja, 8 oder 9 Jahre alt. Tun Sie doch mal Ihr Smartphone in die Kiste.
Ja.
Würden Sie das denn umtauschen?
Für welchen Zeitraum, junge Frau?
Ja, so für immer?
Nein.
Also doch eine gewisse Abhängigkeit.
Definitiv.
Von den neuen digitalen Möglichkeiten.
Definitiv, definitiv.
Die Technik schreitet ja da auch total rasant voran. Wir beamen uns jetzt mal gedanklich in das Jahr 2050. Ich habe mich gefragt, was da wohl alles möglich sein wird. Und ich habe mir mal 3 Dinge überlegt. Und Sie sollen bitte mal kurz einschätzen, geht oder geht gar nicht.
Okay.
Mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet sind längst vergessen, 2050. Stattdessen lassen wir uns als digitale Intelligenzverstärker einen Chip unter die Haut pflanzen. Geht oder geht gar nicht?
Geht.
Ein Chip anstelle von Handy,
ja.
Tablet und Co.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Das Internet der Dinge hat uns so im Griff, dass wir nicht mehr zur Arbeit gehen müssen, sondern alle Arbeitsprozesse von unserem Smart-Sofa von zu Hause aus steuern. Geht oder geht gar nicht?
Geht. Also prinzipiell ja. Ich glaube, dass manche Geschäftsprozesse und Arbeitsprozesse immer noch ein händisches Eingreifen auch dann erfordern werden, gerade auch wenn es im handwerklichen Bereich ist. Aber vom Prinzip des Gehens sage ich ja.
Frau Professor Heinemanns virtuelle Assistentin Alexa, von der wir gerade schon gehört haben, hat nicht nur die gesamte Organisation ihres Haushalts übernommen, sondern auch die Vorlesungen an der Uni und die Auftritte als Kabarettistin. Geht oder geht gar nicht?
Nein. Wird in Teilen gehen, aber nicht in vollständiger Ersetzung.
Weil der Mensch immer noch ein Tick intelligenter ist als die Technik.
Sagen wir es mal so. Intelligenter möchte ich gar nicht sagen, aber ich glaube, der Faktor Empathie und Zwischenmenschlichkeit und auch Haptik, tatsächlich auch andere sensorische Faktoren, die werden bis dahin schon weit entwickelt sein. Also was Geruchssinn angeht, was Tastsinn angeht, da geht ja schon sehr, sehr viel. Aber ich glaube nicht, dass das 2050, so wahnsinnig lang ist das ja gar nicht mehr, schon so weit entwickelt sein wird, dass es das in voller Gänze wird ersetzen können. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich gehe sowohl als Professorin, denn auch als Kabarettistin sehr stark darauf ein, was in meinem Publikum bzw. bei meinen Studierenden abgeht. Also ganz viel Interaktion und auch empathisches Empfinden dafür, wie die gerade fühlen, wie die darauf reagieren. Das ist natürlich etwas, was theoretisch durch semantische Netze, durch den Bezug von Worten, die ein Algorithmus analysiert und dann neu zusammensetzt, theoretisch schon möglich wäre. Aber in dieser Feinheit, in der Schönheit der Worte, glaube ich es nicht. Haben Sie gehört, die Kiste hat
aus der Kiste heraus. Sie dürfen es jetzt auch am Ende wieder rausholen. Ja, ist okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Elisabeth Heinemann, Informatikprofessorin und die erste deutsche Informatikprofessorin, die Kabarett macht.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Am 23. Februar ist sie mit ihrem Programm in der Case in Frankfurt zu sehen. Alle Infos zur Sendung und den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.